Insert Moin on Tour auf der EGX 2018. Wir sind in Berlin, der Micha macht sich noch den späten Kaffee hier auf. Wir waren den ganzen Tag auf der Messe unterwegs. Ich bin natürlich der Manu, ihr hört Insert Moin. Und der zweite Tag EGX liegt schon hinter uns. Und wir haben uns natürlich unseren alten hier Insert Moin WG-Mitbewohner geschnappt. Unseren Hamburger Freund Alex. Wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Heute liegen wir nicht gemütlich auf der Couch von unserem vierten Mitbewohner ist hier auch keine Spur. Liebe Grüße an der Stelle. EGX, also wenn ihr es gar nicht mitgekriegt habt, wir hatten ja in der Wochenvorschau und Wochenrückblick schon so ein bisschen erklärt. EGX ist eine neue Videospielmesse, die so ein bisschen anders als die Gamescom sich hier platziert. Erstmal ist sie in Berlin, also sagt der Name ja schon. Stammt natürlich von dieser EGX aus den UK, also die hängt da schon irgendwie mit zusammen, aber ein eigener Veranstalter und so weiter und ist ab 18. Das ist, glaube ich, so das Alleinstellungsmerkmal, dass eben auch, anders als bei der Gamescom, hier eher erwachsenere Gamer unterwegs sind. Das hat man ja auch gesehen heute, was dann auch dazu führt, dass zum Beispiel Sony auf dem Stand, den sie haben, nicht ihre Spiele, die ab 18 sind, hinter einer Wand verstecken müssen, weil es hier keine Altersfreigabebändchen gibt wie auf der Gamescom. Das ist, glaube ich, einer so der Hauptunterschiede. Und ansonsten ist der Vergleich mit der Gamescom eigentlich eher mühsam, würde ich sagen, weil es ist eine sehr viel kleinere, sehr viel familiärere, sehr viel kleinere Veranstaltung ist. Und natürlich auch das erste Mal. Also das miteinander zu vergleichen, macht, glaube ich, auch gar keinen Sinn.
Das erste Mal in Deutschland.
Ja, klar. Also die erste deutsche EGX. Genau. Aber auch die EGX in UK ist anders als eine Gamescom.
Ja. Genau, es ist sehr viel weniger so Show drumherum. Es geht vielmehr darum, dass die Leute wirklich spielen können. Also man hat sie auch an den Schlangen gesehen, ne? Bei den Ständen. Im schlimmsten Fall hat man mal, glaube ich, eine Stunde maximal zu
Stoßzeiten.
Genau, hat man mal eine Stunde für weiß ich nicht, Metro Exodus angestanden oder sowas oder Days Gone. Ja. Ansonsten kann man immer relativ schnell dran. Konnte auch lange spielen, irgendwie 20, 30 Minuten. Mhm. Also wirklich eine Messe fürs Publikum.
Ja, aber es sind relativ wenig Spiele da. Also das, klar, ist jetzt der erste Versuch, ist eigentlich nur Sony, ist eigentlich nur da und ein paar Indies. So Metro.
Genau.
Und Capcom, und halt, Capcom mit Resident Evil 2.
Und Square Enix ist noch da mit Hitman 2, ne?
Ja. Und Kingdom Hearts 3.
Kingdom Hearts 3 wird total merkwürdig, so ein kleines Tischchen.
Also, das ist schon ich etwas
auch gar nicht gesehen tatsächlich. Ja, ich hätte es jetzt auch fast übersehen. Ich habe dann nur so aus der Ferne. Und das ist, das sind so die größten. Und ansonsten, also wen man noch so kennt, ist Setup Games und Sega hat so eine Indie-Ecke.
Nee, auch Sega hat eine Indie-Ecke gesponsert. Das sind gar keine Sega-Spiele dabei.
Also das sind gar nicht die Sega, also nicht Sega selbst gepublishte Spiele, sondern die haben gesagt, so, ja, wir wollen ja unseren Namen auch irgendwo drauf tun, also haben wir die Deathfield Collection draufgepackt. Das sind halt also so eine Indie-Con.
Und dann, witzigerweise, Ubisoft fehlt irgendwie so ein bisschen, ist aber trotzdem mit Blue Byte da, mit Anno.
Ja,
und die hatten ja auch ein Panel und dann gibt es irgendwie einen Stand, wo Odyssey ist.
Aber ja, stimmt.
So ein bisschen in der Ecke. Also
aber ganz Sony seltsam. Dabei, oder?
Also ja,
im Grunde mitgebracht.
Ja, stimmt. Das
reicht. Ja, aber das sind, glaube ich, Sachen, die noch wachsen werden. Also wenn das jetzt, heute war ja auch schon ausverkauft auf der EGX, sagen sie zumindest, dass sie alle Tickets, die sie wollten, verkauft haben. Kann man ja nicht nachmachen. Also die Halle war jetzt nicht voll ausverkauft, sondern war halt wahrscheinlich das, was ihre Erwartungen waren, was sie verkaufen hier an Tickets. Gestern am ersten Tag, am Freitag, war es ein bisschen leerer, aber es liegt auch daran, wenn du eine Messe ab 18 machst für Berufstätige, am Freitag in Berlin, ist ja klar, dass da wenig los ist. Also gestern hatte ich das Gefühl, waren eigentlich nur Videospieljournalisten, Branchenkollegen und ein paar da, die sich freigegeben hatten.
Ja.
Stimmt, genau. Aber insgesamt eine ganz nette Stimmung, finde ich, gell?
Super chillig, ey. Also die Gamescom ist dagegen, dass du reinst, also ist ja sowieso ein Höllenloch, aber das wird dann nochmal deutlicher, der Kontrast. Ja. Weil der also du bist schon gestresst, wenn man an die Gamescom nur denkt, weil das ist ja wirklich der absolute, allein schon der Geräuschpegel, das kommt überhaupt nicht zu vergleichen. Also klar,
man merkt, der olfaktorische.
Es ist tatsächlich, es ist ja schon natürlich dadurch, dass viele Menschen da sind, eine gewisse Lautstärke, aber sie ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Gamescom. Das ist so das Erste, was auffällt. Nach der Gamescom hatte ich dann immer wirklich so Zucken am Trommelfell, weil das völlig überlastet war. Kennt ihr das?
Ja.
Das ist dann, und dann könnt ihr abends irgendwie nichts mehr hören, weil bei jedem Geräusch euer Kopf dann anfängt zu vibrieren und das ist, EGX hat das gar nicht. Das ist geläufig. Also die Halle, wo die Spiele sind, ist ein bisschen gestaucht, was ein bisschen doof ist so. Da hätte man ruhig den Platz so ein bisschen weiter verteilen können. Finde aber ansonsten sehr angenehm, dass man da reinkommt und so eine relativ große Halle erstmal hat.
Ja.
Und da hat man das Gefühl, dass man da so atmen kann. Also
ja,
kann
sich das ist, schon so, das ist so die Aufenthaltshalle, da gibt es ein paar Foodtrucks, ein bisschen Merchstand.
Genau.
Dann geht es rechts in eine Halle, das sind eher so die E-Sportler-Bereich, also so ein bisschen E-Sport-Topic. Ein bisschen wild durcheinander gewürfelt. Da ist irgendwie ein Stand mit Pen and Paper. Dann ist irgendwie ein bisschen sind die E-Sport-Lehrer. Da kannst du quasi Kurse nehmen, um besser im E-Sport zu werden. Dann so ein kleines Turnier. Und dann ist eben eine große Halle mit den Spielen, die wir gerade aufgelistet haben. Und da steht komischerweise noch ein großer X-Wing in Lebensgröße drin, der überhaupt nicht da reinpasst.
Ja, aber selbst die Halle ist ja nicht mal voll bespielt.
Ja, deswegen ist ja der X-Wing da auch drin. Ja.
Und Sony hat eine große Bühne vorne gehabt, wo, glaube ich, auch nicht viel passiert ist. Aber.
Ja. Und dann gibt's eben noch als Besonderheit, anders als bei der Gamescom, da gibt's ja den Gamescom-Kongress parallel. Ja. So ein eigener Track, wo du dich aber auch extra anmelden musst. Hier ist es so ein bisschen integriert, auch im Vorbild von der Original-EGX oder von der PAX oder so, dass es hier zwei große Räume gibt mit Panel und Diskussionen und Vorträgen. Mhm. Da kannst du einfach reinlaufen. Also wenn du ein Ticket für die EGX hast, kannst du da einfach hin. Und da war alles dabei. Also von einem Einzelnen, der irgendwie über die Geschichte der BPJM redet, das war der Kollege Sven, der Fössing, bis zu Micha, der über Horrorspiele mit Wolf redet und Stefan Freundorfer und der Ex-Capcom.
Lars,
genau. Mhm. Solche Diskussionsrunden. Ich habe morgen noch eins über Indie. Charles Sessel war da, hat über Revolution gesprochen. Oder dann aber auch ein Live-Podcast von den Kollegen von Stay Forever, die dann auch gesagt haben, wir machen halt einen Resident Evil Live-Podcast auf der Bühne. Also ganz gemischtes Programm, aber schöne Sachen dabei. Also
absolut. Die Idee mit den Panels finde ich großartig. Ja. Also ich habe auch heute den halben Tag nur mit Panels verbracht tatsächlich, weil man das auf der Gamescom einfach nicht schafft zeitlich. Ne?
Ja.
Und hier hast du die Spiele auf der Messe hast du eine halbe Stunde, eine Stunde einmal gesehen und dann spielst du das, was dich interessiert und dann hast du echt Zeit, dir die Vorträge in aller Ruhe anzuhören. Das finde ich super spannend.
Erzähl mal, was hast du dir angeschaut für
den Vortrag? Ich habe angefangen direkt um 11 ging die Messe los, finde ich auch sehr schön für einen Samstag.
Ja.
Um 12 habe ich mir angeschaut, es ging um die Gewaltdarstellung in Spielen. Mhm. Also es war jemand von der USK da, es war Vogan von Eurogamer da und noch jemand von Rockfish, ein Entwickler. Es haben leider zwei Leute nicht, war nicht dabei. Einmal jemand, ein Entwickler von Wolfenstein 2 gewesen. Ja. Und Dom Random war auch nicht da, leider. Aber es war eine schöne, lustige Runde. Wolf hat als Moderator gut agiert und hat natürlich auch schöne Fragen gestellt.
Dom Schott hat sich den Fuß verknackst hier auf der EGX.
Also, echt?
Ja, gute Besserung an der Stelle. Ja, er hat sich auf dem Weg zum Panel ist er umgeknickt und Notaufnahme dann und Fuß gerönt und so. Ja. Ist leider wieder so typische Dom-Story. Tut mir leid, aber gute Besserung an der Stelle. Gute
Besserung auf jeden Fall. Das ist ja krass.
Aber es passiert ihm immer sowas.
Schade.
Aber nichtsdestotrotz war es ein schönes. Also ich finde, es war erstaunlich wenig los für das Thema. Ne? So gewalttätige Spiele interessieren ja viele Leute, gerade wenn es ab 18 ist, wäre ja im Grunde genau das richtige Thema gewesen. Aber es war wenig los. Also ich hatte Uni-Vorlesung, da war mehr los. Vielleicht war es den Leuten dann noch zu früh, ich weiß es nicht. Ging im Grunde so ein bisschen um die Verschiebung, ne? Also warum die USK mittlerweile Spiele wie Gears of War und sowas durchwinkt und wie da eben so eine Wandlung stattgefunden hat und wieso so ein Tomb Raider ab 18 ist, aber dann trotzdem so grotesk brutale Tötungsanimation hat. Also ein bisschen ludonarrative Dissonanz ist mitgeschwungen, aber in 45 Minuten schaffst du leider auch längst nicht alles.
Aber das ist generell ein Problem von Panels, weil du ja auch nie genau weißt, wo fange ich jetzt an. Also bei eurem Horror-Ding war das auch, es war zwar spannend, aber man hatte auch so das Gefühl, man schafft es halt in 45 Minuten oft nicht, das Thema dann so einzugrenzen, weil man ja irgendwie alle abholen muss, dann auch nochmal die Ursprünge erzählen muss. Das aber immer, finde ich, bei Panels und bei so Oberthemen ein schwieriges Thema. Das merken wir im Podcast ja auch. Wenn man ein Thema zu groß fasst, dann wird's halt, bleibt es halt.
Die Schwierigkeit hatten auch Gunnar und Fabian, die haben ja hinterher direkt im Anschluss im Grunde ihren Resident Evil Stay Forever Podcast aufgenommen. Und die haben schon zu spät angefangen und dann haben sie natürlich erst einmal erklärt, was Stay Forever ist, 10 Minuten. Mhm. Und dann hast du halt nur noch irgendwie 30, 35 Minuten, um Resident Evil abzuhandeln.
Oh ja, also als ganze Serie. Dann ist Mikro auch noch ausgefallen.
Ja, genau. Und am Ende war dann noch die Batterie von Fabian alle irgendwie, also ich glaube, die haben hinterher noch ein bisschen was aufgenommen für die richtige Folge. Aber da merkt man dann einfach, dass dieses Konzept des Panels einfach noch so überarbeitungswürdig
ist. Aber das ich finde, das ist ausbaufähig. Also das Panel-Geschichte, die sollten sie wirklich verstärken, weil diese Sache mit dem ab 18, dass die Spiele so offen sind, dass man nicht so lange ansteht, ist ja eins der Versprechen. Mhm. Und diese Panels, also da könnten sie ruhig, glaube ich, noch auch einen dritten Track mit aufbauen. Genau. Weil das ist wirklich was du auf der Gamescom so nicht hast. Mhm. Ja. Das fand ich gut. Also das Konzept gefällt mir bis jetzt von der EGX. Das ist gut.
Also. Wenn ich jetzt noch einen Tag länger geblieben wäre, dann wäre ich auch morgen tatsächlich nur zu den Panels gegangen, ne? Weil man hat dann an einem Tag auch wirklich alles gesehen und wenn man nicht unbedingt noch zum dritten, vierten Mal Days Gone oder so spielen will oder was auch immer, dann mache ich schön Zeit für die Panels.
Genau. Ja. Dann, ich glaube, EGX haben wir abgehandelt, lass uns über ein paar Spiele reden, die wir da gesehen haben, oder?
Ja, also noch ein Hinweis, also wir sind ja jetzt auf mehreren Panels auch drauf. Wir wissen leider selber nicht, ob es davon eine Aufzeichnung gibt. Das haben wir
uns jetzt. Ich habe nochmal nachgefragt. Ja? Ja, also man kann sich, die Panels wurden live gestreamt. Ja, also wenn ihr Micha jetzt vielleicht schon live gesehen habt. Und es wird dann auch nach und nach werden diese Streams dann eben auch als On-Demand
irgendwo hochgeladen. Ja, weil ich habe zum Beispiel deins heute verpasst, weil ich parallel bei einem anderen Termin war.
Ich habe morgen, meins, das heute war abgesagt.
Ach, das war so. Ja. Ah, okay.
Ja,
okay.
An der Stelle kurzer Transparenzhinweis, weil wir es am Anfang nicht gesagt haben. Also wir wurden hier von der EGX eingeladen, weil wir auf den Panels sind.
Genau.
Haben aber sonst keinerlei Verpflichtungen. Also wir waren wirklich nur als Gäste eingeladen, auf den Panels teilzunehmen, haben Hotel- und Reisekosten übernommen. Ansonsten sind da keinerlei. Wir müssen nicht positiv über die EGX berichten oder so, wir haben durchaus auch einige.
Ich habe hier wir haben alle ein sehr hocherotisches VIP-Bändchen bekommen, das ich mein Leben lang nie wieder ausziehen werde. Ja. Das sollten wir.
Ich wollte es nur an der Stelle kurz erwähnen.
Also ganz im Ernst, wir können auch sagen, was wir doof finden und so, hat uns jetzt niemand gesagt, dass wir jetzt. Was findest du denn doof? Ja, doof finde ich, das stimme ich dir zu, es sind zu wenig Panels eigentlich. Also ich fand, dabei habe ich jetzt eigentlich nur genickt, natürlich nicht hören, aber ich finde, ich finde sowas generell immer gut, wenn man Vorträge macht. Was mir an den Vorträgen an sich nicht gefallen hat, dass es ein ziemliches Sausage-Fest ist und sehr viele Kerle. Ja. Ich frage mich, da wäre dann auch, also einfach um den Platz noch irgendwie zu schaffen, locker dritter Track irgendwie auf, weil der Platz ist ja da. Ja. Also wir haben halt in den Nebenräumen schon gesehen, dass es irgendwie auch Hallen gibt, die einfach leer stehen. Und wo man
ja gut, aber das ist ja immer eine Kostenfrage. Gut. Bei der Gamescom stehen auch Hallen leer.
Ich sag jetzt mal,
eine Orga und eine Dingsfrage.
Ich behaupte mal, dass man einen weiteren zusätzlichen Raum dem bereitzustellen, wo man ein Mikrofon und ein paar Boxen aufstellt.
Aber du musst ja die Leute auch organisieren. Also wie gesagt, heute war auch ein Panel, was dann nicht stattgefunden hat, weil die Leute
gefehlt haben. Ist keine Entschuldigung für zu wenig Frauen. Ja. So, und ich sage ja nicht, dass die Gäste, die jetzt da sind, doof sind. Im Gegenteil, die sind ja alles kompetente Leute. Deswegen muss man diesen Platz schaffen, um halt auch noch mehr weibliche Gäste reinzuholen. Also Track 3 ist in diesem Sinne auch sehr viel besser. Ich finde es halt 2018 nicht mehr okay, dann so sehr noch so auf die Kerle zu setzen. Es sind so viele Frauen, die halt auch sehr gute, kompetente Vorträge auch schon in der Vergangenheit gehalten haben und so. Und wenn wir da uns um Diversität bemühen wollen, muss dann auch halt so eine EGX, die Chance hat, sich halt auch in diesem Sinne auch neu zu erfinden und jetzt auch einfach sagen kann, okay, wir machen das jetzt, wir setzen halt wirklich mal zum Startschuss halt auch ein Zeichen. Da bin ich enttäuscht. Die Qualität der Vorträge ist natürlich trotzdem gut, aber ich fand, das ist so meine größte Kritik, die ich jetzt eigentlich hatte. Ansonsten, Raum ist cool, den Taco-Stand habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber ansonsten geht das ganz klar und die Räumlichkeit finde ich ansonsten sehr
gut. Die Location, Berlin Station, die ist echt richtig gut. Und es ist aber auch noch genug Platz da, um noch zu wachsen in den nächsten Jahren, aber trotzdem noch diesen Gemütlichkeitsfaktor hier zu behalten.
Ja, weil es sehr geräumig getrennt ist irgendwie, ne? Dass du nicht diese engen Gänge hast, irgendwie, wo sich dann alles irgendwie staut, sondern du viel cool. Luft da hast. Irgendwie. Ja. Irgendwie ist das sehr angenehm, wenn man reinkommt.
Ja, ich finde, was etwas merkwürdig ist in der Spielehalle, ist, dass der Sony-Stand so aufgebaut ist, dass man da sich so durchschlängeln muss. Also wenn man
auf die Karte klassische Gamescom-Stand so.
Genau, also es ist in dieser kleinen Halle extrem merkwürdig, weil man da erstmal so gegen eine Wand läuft und man denkt, das ist so wie in so einem Block-Prinzip gebaut. Ja. Das finde ich gut. Und wie gesagt, was mir nicht gut gefällt, ist, dass der Spielebereich ein bisschen stuffed wirkt. Also da ist ein bisschen zu viel Stauchung drin. Ich finde die Eingangshalle angenehm, aber ich hätte mir gewünscht, da hätte man ein bisschen mehr Platz gelassen, aber ich wüsste jetzt nicht, ich glaube, da müsste man eine extra Halle machen. Aber es ist schon deutlich angenehmer als auf der Gamescom. Dass die Veranstalter jetzt dafür Kingdom Hearts 2 Klappstühle aufbauen, ist nicht die Schuld der EGX, sondern da muss man sich einfach mal fragen, was haben die dabei Square Enix geraucht. Ja. Sondern ich finde aber ganz gut, wie die das bei Capcom gemacht haben. Der große Lob, ich finde den Capcom-Stand sehr angenehm, weil das schön wirklich offen. Viele offene und viele Plätze sind. Und du
kannst zugucken, du musst dich nicht mal anstellen, sondern du siehst wirklich auch viel, weil die Stände eben offen sind. Und das ist ja das, was ich meinte, das kannst du auf der Gamescom nicht machen mit ab 18 Bändchen.
Das geht ist super angenehm. Also man kann halt auch richtig Bock, man guckt so drüber und sieht, wie die Leute spielen und es sind beide Demos, ich glaube, leider langsam mal drüft zu den Spielen drüber, es sind beide Demos, die in der Vergangenheit gezeigt wurden, die Gamescom-Demo und die E3-Demo. Und selbst wenn du warten musst, und ich glaube, die Schlange war dann 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so, heute in diesem gefüllten Tag und ich finde das noch okay für so ein Anspielding und die Leute konnten halt trotzdem schon gucken. Ja. Und jeder spielt ja ein kleines bisschen anders irgendwie, konnte man sich schon irgendwie was ansehen und es war so offen, dass man das Gefühl hatte, es war kommunikativ und nicht so eine Sperrwand dahinter, die durch diese...
Wirkt doch unfassbar entspannt, oder?
Ja, ne? Und auch wenn du in der Halle anstehst, du kriegst nicht irgendwie so eine Vollmeise, weil neben dir irgendwie... Wargaming irgendwie T-Shirts in die Masse schmeißt und irgendwie noch drei Tänzer auf der Bühne hat. Weil das ist ja auf überhaupt, der Gamescom so, ja.
Die gab gar keine Messe-Babes, ne? Oder es gibt keine Messe-Babes.
Nee, aber auch eben nicht diese Anheizer, die Animateure oder die irgendwelche YouTuber, die auf der Bühne dann T-Shirts verlosen. Ja. Weil das hast du auf der Gamescom ja ohne Ende. Nonstop, weil jeder der Lauteste sein
aber will. Aber das hast du ja, hier gar nicht.
Da musst du ja um Aufmerksamkeit buhlen, ne?
Ja. Auf der Gamescom, die hast du sie einfach.
Ja, und hier war es echt gechillt. Das Lauteste, wirklich, das Lauteste war der Pulled Pork Truck in dem Essensbereich. Das war der einzige, der laut Musik gespielt hat.
Stimmt,
blöderweise genau neben dem Max Studio von unseren GameStar-Kollegen, die oben ein offenes Glasstudio hatten, wo die ganze Zeit, du hast da drin nichts mehr gehört.
Ja.
Also es hat nur funktioniert, die Gespräche da drin, weil die alle so Headsets haben. Wie so im Hubschrauber, wo du dich gegenseitig hörst. Aber die Mitarbeiter, die Regie, die hat die nicht mehr verstanden wegen diesem blöden Foodtruck.
Ja, das war schon ziemlich doof heute. Ja, also ich habe das eine Stunde lang gehört. Ja, das sowas kann man natürlich auch nicht wissen, dass der Foodtruck dann jetzt urplötzlich mit so einer kleinen Rave-Party rüberkommt. Das ist schon.
Das war geil.
Ja, also das ist schon etwas doof für die Sendung, aber sie haben es irgendwie noch ganz gut hingekriegt. Also es lässt sich sicherlich einiges verbessern, so rein vom Aufbau meine ich jetzt, ne? Das Spiel reden wir jetzt gleich drüber, aber ich finde so für die ersten, das ist schon cool, also das Kritik ist das mit dem Panel der Gästeauswahl, da geht echt mehr. Also da habe ich auch kein Verständnis
für. Und das ist auch was, wo sie aktiv dran arbeiten können nächstes Jahr. Ich habe das auch schon gefeedbackt, haben sie auch schon gesagt, dass sie das auch so gesehen haben und verstehen auch, und dass sie auch nächstes Jahr besser dran arbeiten werden.
Ja.
Und hoffentlich sich auch halt mehr Frauen auch melden. Mhm. Ja?
Aber voll geil finde ich, dass im Eingang direkt die Null-Toleranz-Politik da steht. Da gibt es Manu
für auch, die Gäste,
ja. Ich glaube, hast du auch getwittert bestimmt, ne?
Nee, hab's fotografiert.
Dann machen wir das später. Das ist sehr cool, also weil für die Gäste sind ja auch Cosplayer und so dabei.
Haben übrigens auch einen eigenen Umkleideraum bekommen, also öffentlich, wo du als Cosplayer hin kannst und so.
Genau, und du hast bei manchen Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Manga-Veranstaltungen und so, hast du oft auch sehr creepige Fotografen da oder Leute, die aufdringlich sind und so und irgendwie doof sind, weil sie denken, dass Kostüme, die mehr Haut zeigen, eine Einladung dazu sind, die Leute blöd anzumachen. Und da haben dann die sofort am Eingang halt irgendwie so ein Banner aufgestellt, wir akzeptieren nicht Leute belästigen und
dann diskriminieren. Wenn du da irgendwie gemeldet wirst, fliegst du halt einfach raus.
Genau, du fliegst einfach ohne Ende raus, also da wird nicht diskutiert, das ist einfach so, wenn irgendjemand gemeldet wird, ist dann Schluss. Super. Und da kann sich Gamescom sich wirklich eine Scheibe von abschneiden, weil man hört die gruseligsten Geschichten von der Gamescom. Ich habe ja mal einen Artikel über diese Prank-Geschichte geschrieben, die wäre auf der EGX so nicht möglich. Das muss man fairerweise sagen, die Gamescom ist natürlich einiges größer und auch schwerer zu überblicken, das verstehe ich auch, aber dass die EGX direkt von Anfang an sagt, hier darf sich jeder entfalten, hier darf jeder so auch erscheinen, wie er möchte, Cosplay ist super, wir geben diese künstliche Freiheit, die diese Cosplayer auch haben, sich dann auch entsprechend darzustellen, ist nicht gleichzusetzen mit wie, jetzt kann ich hier eine Anmache machen.
Und das merkt man auch hier an der Atmosphäre, also das ist echt eine total entspannte Atmosphäre. Manchmal hat man bei der Gamescom ja so, oh, das könnte kippen, so, weißt du, so, wenn dann alle so drängeln und aggro und heiß und schwitzig. Stimmt, und hier ist es total entspannt, weil dieser Eingangsbereich eben so schön groß ist. Und es hat auch den Vorteil, man hat alle Leute getroffen, die man hier treffen wollte.
Ja, stimmt.
Im Discord irgendwie so der Turbo oder Thomas habe ich heute kennengelernt, kannte voll ich noch cool. nicht. So, ach, hallo hier und Manu, du. Und man läuft da einfach so gemütlich da drüber und trifft alle. Man muss sich gar nicht mehr groß verabreden, sondern so, bist du morgen auf der EGX? Ja, ich komme auch. Ja, wir sehen uns dann. Ja, auf jeden Fall. Also kann man sich nicht über den Weg laufen hier. Und das hoffe ich, dass es so ein bisschen, dass diese Stimmung auch bleibt, auch wenn die jetzt nach hinten raus vielleicht wächst, aber dass halt so diese Atmosphäre in diesem Eingangsbereich so schön, locker flockig bleibt.
Würde ich auch wünschen, Das ist ein schönes Gegengewicht zur Gamescom, ne? Also wirklich entschleunigt und irgendwie viel auf die Spiele und die Spieler konzentrieren.
Ja. Was hier eigentlich noch fehlt, ist die Indie-Arena. Die ist aber jetzt halt leider schon bei der Mac, diese Konkurrenzveranstaltung nächste Woche, da ist die halt hauptmäßig, aber es sind viele Indies da. Also sie haben so eine Art Indie-Arena hier ja trotzdem aufgebaut und das kann ruhig noch wachsen. Also die Indies, für die ist es auch perfekt.
Ja, also es gibt gerade so die, also Head-Up ist leider sehr klein da wieder, die haben 3 Spiele mitgebracht, aber Left Field Collection ist echt geil. Also wir haben coole Sachen gesehen und wir reden jetzt gleich auch über ein paar Indie-Sachen und ich glaube, das ist jetzt die perfekte Überleitung.
Genau, aber dann müssen wir noch bei den großen Sachen kurz bleiben. Du hast Resident Evil 2 ja schon angetan, brauchen wir jetzt nicht nochmal groß erklären.
Nö, das habe ich auch gesagt, dass ich das ziemlich gut fand.
Dann lass uns über die neuen Sachen reden. Die 2 exklusiven Sachen, die wirklich hier Premiere hatten, für uns in Deutschland zumindest, waren Dreams von Sony und Media Molecule, also die Little Big Planet Macher. Das haben wir ausführlich gesehen, da werden wir gleich auch reden. Und Days Gone, was auf der Gamescom ja nicht war, wo meine Vermutung ja auch schon war, das ist ein 18er Titel, der passt perfekt auf die EGX und ich sollte recht behalten, weil der natürlich hier offen einsehbar ist. Ich habe beides gespielt. Lass uns mit Dreams anfangen.
Ja.
Dreams ist kurze Erklärung, könnt ihr euch vorstellen wie ein Baukasten, mit dem du eigentlich alles, was du dir erträumen kannst, wirklich auch machen kannst.
Wirklich alles.
Wirklich alles. Also das ist nicht einfach nur ein Level-Editor, wo du einfach 1000 Assets hast, wie bei Little Big Planet, was ja immer im Grunde trotzdem eigentlich ein Plattformer war, wo du, wenn du viel Zeit und Lust hattest, auch mal ein bisschen anderes Genre machen konntest. Und das Konzept haben sie jetzt nochmal aufgebohrt, dass Dreams kein Genre per se mehr hat. Natürlich hast du schon diese Historie so von Plattformer-Elementen, aber ich habe da Level gespielt, das waren 2D-Bullet-Hell-Shooter. Dann haben sie mir den gleichen Level gezeigt, wo jemand das Ding genommen hat, geremixed hat, als 3D-Space-Shooter gebaut hat. Dann war irgendwie ein 2D-Plattformer.
Ein Text-Adventure
hat jemand damit umgesetzt. Also ist eigentlich der Traum für alle Leute, die schon mal irgendwie ein Spiel entwickeln wollten, die dann Unity sich runtergeladen haben, Unity aufgemacht haben und gedacht haben, was mache ich jetzt? Mache ich wieder zu. Und genau für die Leute ist, glaube ich, Dreams. Da ist alles drin. Ja. Da ist alles, und das ist nicht übertrieben, alles drin, um jedes erdenkliche Spiel zu bauen.
Ja, Wahnsinn.
Mit dem Controller, muss man auch dazu sagen.
Ja. Wir hatten auch eine halbe Stunde, ich hatte mit Fabian Käufer zufällig den gleichen Slot, wo uns die nette Dame von Media Molecule den Editor erklärt hat. Und wir hatten nur Fragezeichen über den Kopf.
Also wirklich, was du da alles... Also da ist ja ein komplettes Musikstudio drin. Ne?
Du kannst mich als ausgeflippt.
Komplett, also du brauchst keinen, ich weiß gar nicht, Odyssey, Odyssey und so, das brauchst du alles gar nicht mehr. Du kannst diesen kompletten
Song. Das ist ein komplett Logic da drin.
Ja, komponieren. Genau. Also ich war, am Anfang hat sie mit den Animationen und so angefangen. Ja. So, und ich dachte schon so, cool, nice.
Kurzer Gag, ich habe gehört, Skrillex macht den Soundtrack für Kingdom Hearts jetzt in Dreams.
Genau. Also die hat, dann dachte ich so, ja, cool. Und dann hat sie den Soundeditor aufgemacht.
Wahnsinn.
So, und ich direkt, das kann doch nicht wahr sein. Die haben wirklich einen kompletten MIDI-Editor da reingebaut, wo du die Piano-Rollen, so heißt das, Piano-Rolls irgendwie bearbeiten kannst. Das ist so eine schematische Darstellung von Noten. Dass ich wirklich die bei diesen Klaviers, die von selbst laufen, so ungefähr vorstellen kann. Und dann konntest du den Sound dann entsprechend bearbeiten. Also du hattest nicht nur die Auswahl aus verschiedenen Sounds, sondern du konntest auch eigene Geräusche aufnehmen, die entsprechend modifizieren. Also
die als Instrumente benutzen dann noch.
Ja, genau. Das ist also alles, was man als aus der professionellen Musikproduktion am Computer kennt, von Digital Audio Workstations, ist da drin. Die weiß nicht, wie sehr die Einschränkungen sind, aber es war auf dem ersten Blick war ich extrem beeindruckt, dass da ein eigener Sequencer auch mit dabei ist und so. Und das war.
Und das Geile ist ja, das war ja wie so ein Windows-Fenster dann eigentlich mit diesem Sequencer und du konntest ja mit der 3D-Figur immer noch rumrennen in dem Level. Also das ist ja alles so, dieses What you see is what you get.
Ja.
Du kannst zu jedem Objekt hingehen, klicken, editieren, umshapen, du kannst jedes Objekt nehmen und sagen, ich mache jetzt eine Animation drauf. Ja, ich habe keine Ahnung, wie Keyframe-Animation funktioniert. Ja, dann mach einfach Record, beweg das Ding. Und dann kannst du es aber immer noch als Keyframe-Animation weiter animieren. Oder du kannst es duplizieren. Oder sie hat dann einen Strich gezogen, hat Effekte draufgeschmissen. Auf einmal war das halt eine Explosion. Und dann hat sie gesagt, nee, will ich doch nicht. Auf einmal war es Regen. Ja, und war so unfassbar. Und natürlich ein Background, ein Backkatalog an Objekten und Assets. Und dann sind wir rüber von diesem Editor. Da warst du dann ja kurz unterwegs. Aber du hast die Level dann auch noch
ein paar gespielt. Ja, das später noch gesehen, genau.
Und dann hat er uns ein paar Beispiele gezeigt mit Leveln. Habe ich ja schon ein paar angedeutet. 3D-Shooter, Text-Adventure.
Ja,
da war alles drin dabei.
Ja, und das Geile ist, also die Demos waren an sich schon cool. Und haben auch gezeigt, wie vielseitig das Ding ist. Aber das Beste ist, dass Media Molecule halt auch zusätzlich 3 Spiele beisteuern wird, die sie halt wirklich so
wie so eine Story-Kampagne.
So eine Story-Kampagne machen. Und haben uns die Demo von dem ersten Spiel gezeigt. Und das ist wie ein vollwertiger Indie-Plattformer. Das ist ja nicht mal irgendwie eine Demo, sondern es ist ein richtig geiles Spiel. Da spielt man so 2 Roboter, das sind 2-Spieler-Spiel. Ja, und die müssen sich immer so aufladen. Also die haben so ein Britzel-Antennen auf dem Kopf und können so Blitze schießen und sowas. Und Ziel ist es, durch ein Plattforming-Level zu gehen und immer auch so an bestimmten Stellen halt irgendwie den Strom zu aktivieren. So. Und das ist vom Level-Design, von dem Art-Design, von der Musik, von der Aufmachung, von der Steuerung, wie ein vollwertiges Spiel.
Super
so, charmant. Und es war gut. Richtig charmant, es war richtig süß natürlich auch. Die Figuren hatten alle so diesen niedlichen
Knuffi-Look
und so. Aber vom Game-Design richtig gut und auch schwer tatsächlich. Also wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir das dann geschafft haben. Ein, zwei Stellen waren da schon knifflig. Geiles Ding. Und ich dachte, und du kriegst jetzt nicht nur diesen Editor, sondern man kriegt halt quasi auch, wenn dich das nicht die Bohnen interessiert und du nicht so oft da reingehst, kriegst du ja trotzdem immer noch ein gutes Spiel.
Also ich hoffe, und natürlich auch, du musst den Editor ja nie aufmachen. Selbst wenn du die Kampagne von Media Molecule durchhast, wie bei den Little Big Planet Spielen auch, hast du wahrscheinlich Milliarden von Community Content Leveln.
Ja.
Und dadurch, dass der Editor so stark ist, werden die noch abwechslungsreicher sein als bei Little Big Planet.
Ja.
Ich bin echt, ich habe es ja schon oft gesagt, ich mag so User-Generated Content selten, weil selten gutes Zeug dabei ist. Aber hier habe ich wirklich das Gefühl, dass da coole Sachen bei rumkommen werden, wenn die dann auch durch so ein Community-Rating und so hoch gepusht werden. Weil ob ich jetzt eine Trials, ich brauche nicht nochmal 100 Trials-Strecken, wo Leute eigentlich nur Strecken nachbauen, die halt die Redlinks-Leute besser machen. Ja, ja. Das ist dann immer so, wo ich sage, aber hier kriegst du ja wirklich kleine, also kleine Indie-Spiele
bei raus. Im Grunde schon. Eigentlich ist es eine Indie-Engine, oder? Ja, was du damit machen kannst. Ja. Also das Hauptspiel hat er ja auch gesagt, sei ja, es gibt ja auch einen Protagonisten wie diesen Sackboy damals. Das Hauptspiel sei ja ein richtiges Click-and-Point-Adventure, ein vollwertiges. Also mit mehreren Stunden irgendwie und wo du auch Dialogbäume hast und solche Geschichten.
Also eins davon, es sind ja verschiedene Spiele, die dann
abgefahren sind. Schon echt beeindruckend.
Also schon abartig. Cool. Und jetzt, aber endlich habe ich auch verstanden, was Dreams sein will, weil von den Trailern bis jetzt wurde ich überhaupt nicht schlau.
Ja.
Weil es hatte so am Anfang den Eindruck, ich kann mir auch vorstellen, dass das Urkonzept eher so war, dass du ja so reingeschmissen wirst und ein bisschen baust, ein bisschen plattformst und dann in den nächsten Level, der automatisch dann dir irgendwie zugespielt wird. So sahen die Trailer aus.
Ja.
Und das aber so gar nicht. Weil ich ihm dann auch gesagt habe, so kann ich das denn einfach spielen, ohne hier den Editor aufzumachen? Oder zwängt ihr mir, bös gesagt, quasi in der Singleplayer-Kampagne auf, wie der Editor funktioniert? Weil das hätte ja auch sein können, dass sie so eine Art Spiel bauen um den Editor, dass du immer wieder auch selber was machen musst. Und das machen sie gar nicht. Die machen einfach zwei, drei Spiele, Level und so weiter, fertig aus und du musst den Editor nie aufmachen. Und das ist völlig eigenständig davon. Also gefällt mir eigentlich ganz gut so, aber ich glaube, den Editor werde ich nie aufmachen. Es ist einfach nichts. Wenn du da mal versumpfst, bist du, glaube ich, 100 Stunden beschäftigt.
Aber du brauchst auch echt Stunden, ne? Also das ist halt nichts, dass du mal eine halbe Stunde aufmachst und hast du ein Spiel. Nee. Also wahrscheinlich hast du dann was gebaut, aber das ist halt.
Also 2-3 Tage muss man, glaube ich, investieren, um da mal ein einigermaßen brauchbares Spiel
zu machen. Aber da könnte man schöne Game Jams mitmachen, glaube ich.
Game Jam, perfekt dafür.
Weil alle die gleiche Ausgangssituation hätten.
Ja. Und du brauchst nicht erst deine Grundwerkzeuge bei Unity oder sowas zu lernen. Und du musst ja auch nicht Kraft. Du musst ja kein Grafiker sein. Das ist, glaube ich, das Reizvollste hier, dass du eben alle möglichen Elemente shapen kannst. Und sie haben, kommt ein VR-Modus. Du kannst in den PSVR-Modus gehen und dann kannst du quasi sculpturen und Texturen und mit den Move-Controllern halt direkt oder auch mit dem Analog, mit der 6X-Steuerung kannst du halt Level in 3D bauen. Und da habe ich Bock drauf. Ja. Das will ich auf jeden Fall mal
ausprobieren. Was war noch ganz cool ist, dass du das ja auch so zweit kannst, ne?
Den Editor
Level.
Auch.
Ja, genau, den Editor. Zu zweit Level bauen und so, das ist super.
Und du kannst halt auch richtig so, klar, wie bisher auch bei so Editoren sagen, das ist das Ziel, das ist der Startpunkt. Die haben ja sogar bei diesen kleinen Space-Shootern hatten die ja sogar so ein Intro-Screen damit gebaut, gell? Drücke Start, dann war ein Tutorial und so. Ja. Super.
Fand ich dieses Minispiel, also von den Plattformen waren alle super, aber was mir total gut gefallen hat, war auch das mit dem Hammer. Das hat voll, also das Multiplayer-Spiel, ne? Und dann kam, weil es war also auch so eine ganz einfache Idee, aber dann kann solche Logiken kannst du halt irgendwie dann auch einbauen. Du musst mit dem Hammer. Also stimmt, muss ich ja erklären. Also du hast, jeder Spieler hat einen Hammer.
Ist ein Hammer
im Prinzip. Und mit diesem muss man dann Gegenstände zerschlagen, die einfach so in den Level gedroppt werden oder die einfach da schon stehen und derjenige, der es am meisten zerschlagen hat, der gewinnt. So. Und das fängt erstmal ganz einfach an. Multiplayer-Spiel, zwei Spieler spielen das. Könnt ihr euch vorstellen, dass es ganz witzig ist. Und dann kommt als dritter Level irgendwie so eine Plattform oder so ein Untergrund, der so aus Puzzlestücken besteht. Aus, wie man es so kennt von so Jigsaw-Puzzle. Und jedes Mal, wenn dann geschlagen wird, ist das wie so ein Energiestoß, der dann irgendwie so eine Reihe von Puzzlestücken irgendwie runtersteckt. Und dann müssen sich alle gegenseitig irgendwie da runterkicken. Das ist schon richtig cool. Richtig witzig.
Ja, da kommen coole kleine Minigames bei raus auf jeden Fall. Das komplette Gegenteil, Days Gone.
Das komplette Gegenteil.
Also war ja auch wirklich komplett gegenüber in dem Raum. Inhaltlich ganz andere Welt. Also stellt euch vor, The Walking Dead.
Ein Spiel.
Aber mit ein paar Faktoren anders.
Ja.
Aber wenn du den Daryl aus The Walking Dead mit dem Motorrad, ja, so Motorradgang, Kluft, ohne Armbrust. Pfeil und Bogen.
Hat er auch.
Hat er auch, was ich gespielt habe.
Also es gibt auf jeden Fall ein Crossborn-Spiel. Ja.
Also eine neue IP von den Ben Studios oder so, wie die heißen. Genau. Die haben sehr viel so Vita-Ports und so Geschichten gemacht früher. Große Open World mit Zombies. Die heißen hier Freaker und sind sehr schnelle Zombies. Freakers.
Ich dachte, das wären diese Menschentypen, diese Verrückten.
Ach so, nee. Die Zombies heißen Freaker und dann gibt es eben noch so menschliche Clans und so weiter.
Ja, okay.
Und Postapokalypse, aber alles in dem wunderschönen Oregon. Also die Entwickler sind da auch und die haben das unglaublich detailgetreu nachgebaut. Also du hast eine sehr schöne Landschaft, eben nicht so postapokalyptisch, aber eben überall liegen die ausgebrannten Trucks rum und sehr amerikanisch, die Leichensäcke und wie man es halt sich so vorstellt. Ganz klassische Postapokalypse nach einer Zombie-Apokalypse. Mhm. Und er ist halt so ein Motorradtyp und das Motorrad ist auch eine ganz wichtige zentrale Spielfigur, so Mad Max-mäßig. Du rüstest das halt auf, wenn du es verlierst, musst du wieder dahin. Ja? Du kannst nicht einfach jedes Vehikel nehmen. Und ansonsten, wir hatten da zwei Level, die wir spielen konnten. Das eine war so ein bisschen stealthy. Da hast du den Kollegen von dir da reingeschickt, der sollte die Zombies ablenken und dann konntest du da so reinschleichen, ein bisschen looten.
Du musst dir mehr statt ein Motorradteil.
Genau, musstest ein Motorradteil dir besorgen. Und wenn du da nicht schleichend rein bist, war es deutlich schwieriger. Du kannst es natürlich auch, aber das Schleichen war halt einfacher. Mhm. Ganz klassisches Gameplay. Hat man schon so 100 Mal gesehen. Hat mich jetzt nicht so geflasht. Fand ich in Ordnung, aber dachte ich so, mir fehlt bei dem Spiel irgendwie so ein bisschen das, was, weiß nicht, Horizon Zero Dawn hast du auch gesagt, ja, Open World, bisschen kämpfen, bisschen jagen, aber der hatte halt Aloy, das hatte diese Mechs, das hatte diese mystische Atmosphäre. Ist es jetzt die Erde? Ist es nicht die Erde? Ja. Sind wir in der Zukunft? Sind wir in der Vergangenheit? Es interessiert mich, das will ich sehen. Und das fehlt mir hier bei Days Gone komplett. Zombies, Motorradfahrer, Women.
Sie haben aber auch echt noch nicht viel zur Story verraten,
muss man sagen. Ne?
Also, ich finde es aber geil.
Ja, und dann kam der zweite, der zweite Teil der Demo und die hat mich jetzt wieder überzeugt, weil bis jetzt hat mich das Spiel völlig kalt gelassen. Ich habe gedacht, das ist ein Spiel, das werde ich wahrscheinlich einfach auslassen, weil das brauche ich nicht mehr. Wenn da nicht noch irgendein Twist kommt. Ja. Aber der zweite Teil, der hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ja, nämlich, also da war so eine Grube.
Ja. Hast du auch gespielt? Ja, ich habe beides gespielt. Also erstmal, mich macht das aber schon ein bisschen mehr an, wollte ich mal kurz sagen. Also ich finde nämlich die Idee, so einen richtigen Biker zu spielen, finde ich extrem cool. Dann kommen ja die ersten Dialoge und die reden auch so. Also die reden, die fluchen, die sind super
rau. Das ist ein bisschen Sons of Anarchy, oder?
Ja, total. Ist aber geil in dem Kontext. Also ja, finde ich super, passt super, ist auch mega brutal. Hat mich auch ein bisschen kalt getroffen an der Stelle, so, weil ich dachte, Alter, schon heftig.
Wobei, Blut fließt gar nicht so viel,
oder? Nein, es geht nicht um Blut, es geht ja um die Gewalt, die trotzdem
impliziert
wird. Also wird, da wird an einer Stelle so einem, also einem Freund des Protagonisten, so der Arm mit so einem Bunsenbrenner weggebrannt und das, also du siehst es nicht, aber das sieht
um. Doch, du siehst es.
Hinterher
siehst du die Verletzung. Du siehst richtig den abgefackelten Arm und so, das war schon sehr
explizit. Ja, also wenn er aufsteht, dann sieht man den, aber es ist jetzt so, aber ey, das war schon krass, aber es passt gut in dieses Szenario rein und ich finde es schon ganz reizvolle Mischung so zwischen so ein ganz kleines bisschen Mad Max irgendwie mit drin durch das Bike mir gefällt an diesem Spiel unheimlich gut und das geht auch in die zweite Demo auch mit rein, dass der Typ so träge ist und das will ich bei Horrorspielen haben. Man braucht ein bisschen, um in die Steuerung reinzukommen. Ich habe am Anfang, bin irgendwie auf so ein Dach geklettert, dann kamen so Zombie-Kinder.
Das, auch gut. Das war fies. Ich habe zum ersten Mal bei einem Zombie gezögert zu schießen.
Ja, genau. Weil
ich dachte so, fuck, das ist
das ist ja ein Kind.
Das ist ja Clementine.
Ja, aber das macht total, deswegen, das mag ich. Der Ton ist super bei diesem Spiel, weil das total gut zu dieser
fiesen... Ja, da sahen die alle gleich aus.
Ja, okay, das ist eine technische Sache, über die können wir ja gleich noch reden. Aber das fand ich gut. Und mir gefällt einfach die Art, wie sich das spielt. Man braucht eine Gewöhnungszeit, das ist so ein bisschen...
Es ist so ein bisschen das, was State of Decay gerne gewesen wäre. In halt AAA-Produktion.
Genau. Die PlayStation. Und halt, ich finde das sogar auch von der Schwerfälligkeit tatsächlich auch ein bisschen besser als bei The Last of Us, was auch eine Schwerfälligkeit hat. Aber da habe ich immer noch so diesen Smoothie, Naughty
Schön
Doggy.
Dodgy.
Aber du weißt, was ich meine? The Last of Us hatte was Besonderes. Das hatte eben diese Atmosphäre, dass diese Stadt wieder überwachsen wird, die Beziehung natürlich und diese Klicker. Das waren halt nicht einfach mal nur Zombies, sondern es waren halt fucking Klicker, die echt gruselig waren.
Das stimmt.
Und das sind halt hier recht klassische Zombies mit der Ausnahme, dass sie sehr schnell sind.
Richtig.
Und
so Left 4 Dead.
Also,
so Left 4 Dead.
Ja, aber halt in 400 auf einem Bildschirm.
Genau.
Und das ist, glaube ich, die Besonderheit, die dieses Spiel auszeichnet.
Ja.
Weil das kommt nämlich in der zweiten Demo.
Das kommt in der zweiten Demo. Also wie gesagt, die erste Demo, da würde ich sagen, wenn man Last of Us gespielt hat, dann kann man sich schon ungefähr vorstellen, wie sich das spielt. Ich denke, Leute, die Last of Us mögen und nicht jetzt unbedingt dieselbe Szenario, also sie können sich das gefahrlos mal angucken auf jeden Fall, das ist keine Frage. Wer jetzt was anderes erwartet, wird dann eher enttäuscht sein. So, die zweite Demo, ey, also das ist einfach nur keine Story, sondern einfach nur das Ziel, besiegt die Horde. Und dann ist da irgendwie so ein, weiß nicht, ein Schrottplatz.
Oder der Schwarm oder so.
Schwarm oder so ist irgendwie so eine Art Schrottplatz. Da stehen so mehrere Trucks rum, die sind natürlich explosiv und so. Und ein paar andere interaktive Objekte. Und dann ist da irgendwo so eine Grube, wo ich glaube 400
von diesen Dingern. Würde ich jetzt schätzen, 400.
Würde ich, also so sah es jedenfalls aus, ne, von diesen Zombies drin sind. Und dann musstest du dir überlegen, wie werde ich denn jetzt mit 400 Zombies fertig?
Ja, weil du hast zwar eine Pumpgun dabei und du hast eine Pistole und einen Molotow-Cocktail, aber habt ihr auch mal probiert, oder? Ich werfe jetzt zwar einen Molly da rein. Und auf einmal rennt diese Molte auf mich zu, als wäre ich Justin Bieber und hätte gesagt, ich habe Autogramme.
Ja, genau.
Und das hat aber auch keine Chance mehr, ne? Wenn ich die einmal gepackt habe, ist halt echt vorbei.
Die überrennen dich einfach wie so ein Ameisenhaufen.
Die sind also wirklich, und das mache ich auch, und ist auch in Zusammenhang mit der Steuerung, das ist eigentlich so steuerungstypisch und vom Biss ist es wie ein richtig klassisches Horrorspiel. Zwei, dreimal gebissen, du bist völlig im Arsch.
So. Genau, der ist nämlich auch kein Superheld. Der
auch, stirbt also auch schon in dieser Schleichmission. Also ich habe irgendwie nicht gecheckt, wie ich mit dem Baseballsteger schlage, weil ich nicht wusste, dass man die Schultertaste
benutzt. Ja,
das
hab ich auch
ein dachte nämlich, X, irgendwie hatte ich im Kopf X drin. Und zack, hat mich das Kind zweimal gebissen, war ich tot. Das ist super. Ja. So müssen Horrorspiele sein. Und das sind, dann und ist
wenn
diese
dann
Masse.
400 auf dich zurennen. Ja,
und diese 400 ist schon krass. Und dann habe ich natürlich, ich habe genau dasselbe gemacht, wie ich so, ach, ich schmeiß einfach mal rein. Bestimmt kann ich die einfach ummähen. Ich habe irgendwie eine Idee. Und man hat absichtlich jetzt für diese Demo, das ist halt irgendwie so komplett aus dem Kontext gegriffen, dem Spieler auch richtig viel große Waffen gegeben, so 300
viele Lebenspunkte auch.
Viele Lebenspunkte auch so.
Unsere Vermutung ist, das haben sie jetzt nicht so genau gesagt, dass das halt Teile der Open World sind. Dass du halt Story-Missionen hast und dann reist du halt so durchs Land und kannst da wahrscheinlich auch solche Challenges dann einfach machen. Ja. Das haben sie jetzt so noch nicht gesagt, weil es kommt erst nächstes Jahr, ist auch noch nicht so ganz sicher alles, aber so wirkte es, gell? Dass es Teil von dieser Open World ist.
Ja. Ey, und dann habe ich aber, also die ersten zwei Versuche bin ich einfach rein und habe irgendwie mein Zeug gemacht und beim zweiten Mal habe ich dann wenigstens schon die explosiven Sachen mitgenommen und dann habe ich angefangen, meine Tools mal wirklich ernsthaft einzusetzen und du hast zum Beispiel so die klassischen Sachen, also irgendwelche Sprengfallen hast du zum Beispiel oder du hast so eine Bombe, womit man die Leute ablenken kann, so wie man das von Left 4 Dead auch kennt.
Wo waren die denn? Ich habe die gar nicht gefunden.
Die sind in diesem Ringmenü, da muss man...
Ich habe nämlich nur Molotov-Cocktails.
Man braucht ein bisschen bis
das, und so. Man muss ein paar Materialien sammeln, glaube ich, bis man das machen kann.
Ja, vor allem musst du halt immer erst so diesen Bereich Bombe anwählen und dann hast du nochmal extra ein äußeres Rad und das ist so also ein bisschen.
Muss man sich, als Steuerung braucht man ein bisschen.
Ja, ne? aber wenn die Zombies hinter dir herren, kannst du trotzdem noch einen Molly craften, weil dann so in Zeitlupe alles.
Das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass du das im Laufen craften kannst.
Aber anders geht's nicht.
Und dich heilen kannst. Ja, aber das funktioniert natürlich nicht. Das ist halt der Spielkompromiss, der sein muss.
Und dann habe ich es auch gemacht unterwegs.
Und ich habe es die ersten sechs Versuche nicht geschafft, beim siebten habe ich es wirklich
geschafft.
Beim fünften fast, also da hatte ich dann die letzten fünf irgendwie und dann bin ich ganz dumm irgendwo rüber gestolpert und die haben
aber jeder von uns hat einen anderen Weg, glaube ich, gehabt. Weil ich habe dann so von oben so reingeguckt, ich stand da mit meinem Motorrad, habe unten die Grube gesehen, habe gesagt, ah, da ist so ein kleiner Gang, wenn ich sie da hinter mir herlocke, das sind so mehrere Tonnen und dann ist dann auch so ein Tanklaster und dann habe ich so Mollys reingeschmissen, dann haben sie schon gebrannt und dann habe ich die so langsam so hinter mir gekitet. Aber die sind halt wahnsinnig schnell. Du musst dann immer rückwärts laufen, gleichzeitig auf die Tonne zielen.
Ja. Und wenn der Plan aber aufgeht, dann gibt's irgendwie noch so es ist irgendwie so ein Platz, wo Holzfäller gearbeitet haben und da sind diese aufgestauten
und dann fangen die so an zu rollen.
Dann kannst du so eine, die sind so angekettet, zusammengekettet und dann kannst du diese Kette mit einem Container explosiv, die sind natürlich rot, natürlich Videogame, aber das kannst du in die Luft und dann rollen die physikalisch korrekt darunter. Ja. Und wenn diese brennende Meute da so reinläuft, das sieht auch einfach mega gut aus. Hatte aber dann halt auch, und ich hoffe, dass sie es bis zum Release noch optimieren, ziemliche Performance-Probleme.
Also wenn da 400 Zombies...
Aber man muss dazu auch sagen, also dafür sieht es aber auch echt krass gut aus für diese 400 Dinger. Es sah die technische Qualität, wie man es von Sony-Spielen so erwartet, sah echt wirklich gut aus. Hatte auch, also die haben es natürlich auch auf dem 4K-HDR-Fernseher gezeigt und es sah sehr beeindruckend aus.
Und auf der PS4 Pro auch, ne?
Ja, ja, klar. Das muss man sagen. Ja. Hatte jetzt trotzdem so ein paar Framerate-Einbrüche. Ich denke aber
mal... Finde ich aber bei so Preview-Demos immer nicht...
Wollte ich jetzt nur sagen, es wird bestimmt, weil viele anderen werden das sehen, man wird das auch in anderen Pressedingern hören. Ich halte es für sehr unbedingt.
Mir ist es nicht aufgefallen.
Mir ist es schon aufgefallen, aber ich denke, das geht weg. Ich denke, die optimieren das jetzt noch.
Also meine Sorge ist wirklich so ein bisschen, nach der zweiten Demo ist meine Sorge so ein bisschen genommen, dass es so ein belangloses Spiel wird. Mhm. Das habe ich jetzt nicht mehr das Gefühl. Aber ich erwarte schon noch, dass da mit der Story und mit dem Charakter irgendwie ein bisschen mehr passiert, weil sonst werde ich, glaube ich, nur die Challenges machen in dem Spiel, weil die Story reizt mich bis jetzt immer noch nicht mit so Motorradtypen.
Ich habe mich hinterher noch ein bisschen mit einem der Entwickler unterhalten.
Was ist denn dem seine Motivation? Was ist dem
genau, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, was du klären willst. Ne? Ja. Warum? Also das Spiel spielt ja irgendwie 2 Jahre nach dieser Apokalypse. Ne? Also du bist ja schon irgendwie 763 Tage Days Gone oder so. Und dieser Dixon, wie heißt er denn? Deacon sucht halt so ein bisschen so seinen Platz wieder in dieser Welt. Und das ist so das, seine Motivation, noch weiterzumachen. Und er meinte, also die Kampagne dauert schon so 20, 25 Stunden. Ja. Allein die Hauptsache. Dann hast du ja noch Nebenmissionen.
Ja, und es wurde ja schon angedeutet, also diese anderen Menschen, das ist wahrscheinlich so auch echt sehr bei The Walking Dead orientiert, dass die größte Gefahr natürlich wie immer nicht die Zombies sind, sondern natürlich die anderen, die Gangs, die Menschen und wem schließt du dich an? Und der ist bestimmt auch so ein Daryl-Charakter, dass er halt niemandem vertraut und was ist eine schlechte Vergangenheit. Also das wird da alles drin sein, aber das meine ich halt auch damit, man schaut dieses Coverbild an und hat schon so das Gefühl, ich weiß schon irgendwie genau, was da jetzt passiert. Da fehlt mir ehrlich noch so ein bisschen der...
Ich bin gespannt auf die Wetter- und Nachtwechsel und so. Das ist ja auch alles mit drin und soll ja auch Einfluss aufs Spiel haben. Ja. Also zum Beispiel, wenn die Zombies bei Nacht oder bei Regen irgendwas schneller, also aggressiver und sowas, ne? Und während die Menschen sich dann halt eher zurückziehen, solche Geschichten gibt es halt auch.
Ja, ich bin da positiver gestimmt. Ich finde aber auch das Szenario cool, weil es ja trotzdem eine bedrohliche Stimmung aufbaut, obwohl es halt tagsüber spielt. Das finde ich schon auch bei der ersten Schleichdemo ganz cool, weil das irgendwie so ein Sommerregen oder sowas ist. Mhm. Und ich fand, das war gut gemacht. Also ich sehe auch dieses Generische von den Zombies. Das ist natürlich auch schade, das ist auch aber so.
Aber ich finde
es jetzt besser als vorher. Also dadurch jetzt, wo ich einmal gespielt habe, ich dachte, doch, ich sehe die Qualitäten. Also es ist irgendwie, und ich habe Bock auf den Biker-Typ. Voll. Also ich finde irgendwie, also ich finde zwar, dass das Plakat deshalb, dass sie da Ausgang haben, so ein bisschen aus wie das Poster vom Wacken. Weil die Zombies halt nicht aussehen wie Zombies, sondern wie Rocker einfach so.
Wow.
Und er so vorne steht. Ja, echt. Also, ich
würde sagen, Rocker ist aus wie Zombies, oder?
Nein, das habe ich damit nicht gesagt.
Okay,
aber die so, dass wenn ihr das Plakat seht, ich weiß nicht,
das Plakat ist so, du guckst auf den ersten Blick hin und beim zweiten merkst du, ey, der hat eine Waffe in der Hand. Beim dritten Blick merkst du, ey, da liegen Leichen am Boden.
Und
beim vierten merkst du erst hinten, oh, das sind ja Zombies.
Ich weiß das genau, ist ganz merkwürdig. Also beim ersten Blick habe ich auch gedacht, das ist ja irgendwie ein lustiges Festival, was sie da machen. Okay. Und dann siehst du erst die Horrorbezüge. Es ist aber ich habe auch mal wieder, ich spiele ja, habe ja auch nicht jetzt jedes AAA-Game mitgenommen in der letzten Zeit. Spider-Man und so habe ich nicht gespielt. Deswegen bin ich da, glaube ich, habe ich auch mal wieder Bock auf so ein richtig großes Zombie-Open-World-Ding. Habe ich richtig Lust drauf.
Auf jeden Fall, ja. Macht das?
Also, ich denke, und das Apokalypse geht halt immer. Hallo? Also, ja, und dann als Biker da durch.
Also, ich bin diesmal tatsächlich eher an der Open-World interessiert als
auf die Set-Pieces.
Challenges und Set-Pieces,
ja. Ich fand die Tankstelle im ersten Level sah schon richtig geil aus und diese Müllhalde, was das war.
Was ich aber auch dazu noch sagen muss, ich habe die Serie Walking Dead nur bis zur zweiten Staffel
geguckt. Gott sei
Dank. Ich bin da auch nicht übersättigt. Also das wollte ich als Faktor noch mit reinbringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die jetzt, wie viele Staffeln gibt es? Acht?
Acht, neun.
Also die jetzt bis zur achten Staffel geguckt haben und auch irgendwie. Und
ich habe alle The Walking Dead-Spiele auch gespielt und so. Also ich bin mit dem Thema so, die Menschen sind gefährlicher als Zombies, gerade so ein bisschen
über. Ja, dann, ich glaube, dann sieht man das auch anders. Also das ist jetzt wirklich meine Perspektive, ist jemand, der hat nur bis zur zweiten Staffel Dings geguckt, ist nicht übersättigt. Ich finde es cool. Ich sehe aber völlig, dass nach 8 Staffeln Walking Dead man jetzt denkt, okay, vielleicht ist das jetzt nicht gerade das Spiel, was ich spielen möchte.
Ist ja die Frage, wie viel Walking Dead am Ende wirklich drinsteckt.
Ne? Eben, kann ja auch eine ganz andere Richtung
gehen. Nein, eben. Aber von der technischen Qualität und so. Also da.
Aber The Last of 2 kommt ja auch. The Last of Us 2 ist ja auch da. Und es wird ja auch ein ähnlich. Aber es wird, schwierig. Mal gucken. Dadurch, dass beides halt Sony exklusiv ist, finde ich die schon.
Ja, aber ich glaube, The Last of Us wird noch etwas dauern, oder? Hat das schon irgendeinen Termin?
Also Days Gone kommt ja im Februar raus. Mhm. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so weit weg.
Ja.
Gott, bald ist Weihnachten.
Kommt zusammen mit Resident Evil 2 dann im Grunde. Die Resident Evil kommt ja einen ganzen Monat vorher
raus. Auch im Februar.
Ja. Kommt bald im Februar, ja. Ich finde aber, dass Resident Evil sich ganz
grundlegend
unterscheidet. Also das ist Resident Evil ist Resident Evil
2.
Nein, es hat seinen ganz eigenen Stil. Das ist
ein ganz anderes Spielgenre.
Ganz anderes Genre auch. Hat zufälligerweise auch zumindest, aber hat einen ganz komplett anderen Fokus und ich glaube,
fühlt sich auch komplett anders an.
Ja, stimmt. Eben, also fühlt sich auch von der Steuerung, also ist sicherlich auch ein Survival-Horror-Spiel, aber komplett anders vom Prinzip. Also es wäre so, als würde man State of Decay mit, ich weiß nicht, Left 4 Dead vergleichen. Also ist Unsinn. Also sind die Zombies sind die einzige Gemeinsamkeit.
Alex, du musst bald los. Hast du noch was gespielt, über das du
reden möchtest? Nee, ich habe tatsächlich nur das beides gespielt und dann halt die Panels besucht und bei Leuten über die Schulter geguckt, weil das so schön ging heute.
Ja, Moment. Du hast doch auch der Texas gespielt.
Habe ich tatsächlich, aber nur ganz kurz. Ich habe jemandem länger dabei zugeguckt, mich mit dem
Ich will Kollegen das Spiel jetzt mal so ein bisschen pushen, weil das ist viel zu wenig
wirklich. Du hast ja noch nie darüber gesprochen.
Sag doch mal, wie findest du das?
Ich habe es auch gespielt jetzt endlich.
Cool.
Ja. Ich habe es wirklich nur ganz kurz gespielt und ich habe lange gebraucht. Ganz kurz,
Texorcist ist das Spiel, was der Micha auf dem Gamescom-Podcast so gehypt und hochgehalten hat. Es ist ein Exorzistenspiel, bei dem du Bullet-Hell-mäßig ausweichst mit den Tastaturtasten, mit den Cursor-Tasten, mit den Pfeiltasten. Gleichzeitig aber, um Gegenschüsse zu treffen, musst du Texte schreiben aus der Bibel.
Ja.
Also zum Beispiel Obey thy flesh oder solche Geschichten. Ja?
Genau.
Und wenn du getroffen wirst von einem Bullet Hell, verlierst du das Textbuch und musst es erst wieder aufsammeln. Also ihr erinnert euch, wenn ihr den Gamescom-Podcast gehört, ansonsten war das die Schnellzusammenfassung. Und wie fandest du es denn zum Spielen?
Super, mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich habe echt Schwierigkeiten gehabt mit dem Englischen in dem Moment. Mhm. Aber ich habe mich halt auch parallel ein bisschen unterhalten und dann ist das sowieso schwierig. Ja. Mir wurde aber gesagt, ich weiß nicht, wie weit stimmt, es soll aber eingedeutscht werden.
Mhm. Ach so, okay.
Und das würde natürlich
ein bisschen erleichtern. Wobei es aber zwischendurch
dann
auch mal auf Latein wechselt. Also das wird dann in der deutschen Version auch so sein.
Aber das ist immer noch was anderes, als komplett englische Wörter zu benutzen, wenn man sich gewohnt ist. Aber es sieht super aus. total viel Spaß gemacht.
Pixel-Style.
Ja, ja, genau. Typischer Pixel-Optik, so
super also SNES-Grafik irgendwie.
Ich muss ja sagen, ich kann den Hype von Micha nicht so ganz verstehen. Also ich hab mich da hingesetzt und dachte, ah, jetzt spiele ich es endlich mal. Dann habe ich es gespielt, hatte mega Spaß. Und nachdem ich zwei Gegner so erledigt hatte, dachte ich, jetzt ist aber auch gut. Also den Gag habe ich verstanden.
Ja, okay.
Aber ich würde es jetzt mir nicht kaufen und spielen, ehrlich gesagt. Also verstehe ich den Reiz ehrlich gesagt so gar nicht, weil es ist einfach, das Spiel bricht eigentlich mit seiner Metapher dadurch, dass du selber laufen musst. Aber wenn du nicht laufen musst, dann, also, weißt du musst immer wieder mit den zehn Fingern, eigentlich ist es ein Zehn-Finger-Schreibsystem.
Ja, du musst, immer, wechseln,
und du musst immer mit der Hand weg zu den Pfeiltasten und dann hast du nur noch drei, vier Finger auf der linken Hand.
Ja, aber das
was
ist ja
völlig
das,
kontraproduktiv
ist. Ja, aber das ist so das Geile, dass man immer umswitchen muss. Das ist ja die
aber das hat mir kein, aber das ist, langfristig macht mir das gar nicht keinen Spaß.
Es
macht für 10 Minuten Spaß, nein, nein. Aber ich glaube nicht, dass es das ein ganzes Spiel
trägt. Und das ist ja das Geile, dass es dann auch noch Bullet-Tail ist. Das ist ja das, ja. Das setzt den ganzen ja nochmal einen drauf. Die wussten ja von vornherein, dass die Leute wechseln müssen.
Ja.
Und was wäre das Schlimmste, was passieren kann, dass da nur Geschosse auf dem Bildschirm sind.
Ja.
Du voll in diesen Panikmodus gehst. Und später sollen ja die Text, habe ich mir sagen lassen, die Textphrasen noch viel komplizierter werden. Mhm. Und du fängst dann an so richtig. Ich finde das super reizvoll. Es ist eine ganz andere Form von Geschicklichkeit. Es ist nicht mehr starr in einer Position sitzen und Knöpfe so geschickt und schnell wie möglich drücken, wie man es von allen anderen Spielen kennt, sondern du musst ständig switchen und ständig umdenken, wenn mehrere Sprachen auch noch drin vorkommen, finde ich das super. Ich will am liebsten, ich will ja gefordert werden und das...
Es wäre auch lustig, dass das Spielkonzept ist, wenn da ein spanischer Geist ist, dass du dann spanisch auf exorzistisch quasi die Bibel vorlesen
musst. Und das ist halt eben das Ding, was mich reizt. Also ich verstehe, dass es nicht für jedermann ist, auf jeden Fall.
Ja, aber glaubst du, das trägt sich länger, das Spiel? Das kann man also doch nicht stundenlang spielen.
Ich habe auch Typing of the Dead bis zum Exzess gespielt, irgendwie bestimmt 3, 4, also es ist ja auch nur eine halbe Stunde lang, das Typing of the Dead, muss man fairerweise sagen, aber das habe ich bestimmt 3, 4, 5 Mal durchgespielt und spiele ich immer. Ich mag sowas gerne, wenn man es mit Wörtern irgendwie macht. Ich fand auch dieses RPG sehr cool.
Du musst ja alles bei Wörtern. Du musst ja auch, wenn du in deinem Büro bist, musst du ja auch Use eintippen, wenn du auf die Toilette gehst und so.
Ich mag diese Sachen so sehr, weil wir hatten ja auf der Gamescom eins gesehen, wo man Sachen eintippen muss, um so Minispiele zu lösen. Mhm. So etwas finde ich sehr schön. Und es gab auch ein RPG, wo man Wörter eintippen muss, um diesen Zauber irgendwie auszuführen und so. Und Textorzist ist für mich als Bullet-Hell-Fan und weil ich also dazu gehört auch dazu, dass ich Exorzisten-Filme totlangweilig finde und ich die Parodie so gut finde. Ja. Weil dieser Typ ist halt total der Schmock. Und du wirst dann auch so völlig Banane angerufen.
Aber verstehst du, was ich meine? Ich bin verliebt in die Idee des Spiels,
aber
ich glaube nicht, dass mich das lang reizt.
Aber das sagt man ja bei jedem Sammelgame ja auch, dass es nicht reizt und dann spielt man ja trotzdem weiter.
Ich glaube, dass irgendwie fehlt mir da noch was, um das spielerisch ein bisschen runder zu machen.
Aber
es ist Geschmackssache.
Ja, ich glaube,
diesen Bruch, der gewollt
die
ist,
Ideen sind ja auch drin. Also es kommen ja auch mit jedem Bosskampf irgendwie neue Mechaniken mit rein. Also ich habe schon gesehen, dass du zum Beispiel, es gibt irgendwie einen Fluch, der dich treffen kann, wo dann die Sachen so in Fragezeichen gesetzt werden.
Dann weißt du die Buchstaben nicht mehr, wenn du sie nicht gemerkt hast, ist blöd.
Genau. Und dann gibt es ein anderes Ding, wo dann dein Buch weggenommen wird, dass du dann wieder zurück
oder du musst von rückwärts schreiben.
Ja,
oder
und das ist doch geil. Also das sind so Sachen, wo ich
sag denke, ich will dieses Spiel gerne mehr mögen, aber es hat mir Spieler
so ein bisschen... Also mich haut das völlig weg. Also ich finde, ich bin total begeistert von dem Ding. Ich hoffe ja, aber ich sehe, dass es wird auf jeden Fall jetzt kein mega Erfolg wegen des Konzepts, weil nicht sehr viele Leute halt irgendwie auch, ich glaube, man hat die besten Chancen, wenn man 10 Finger tippen kann bei diesem Spiel.
Ja.
Um es mal so zu sagen.
Nee, aber 10 Finger bringt ja nichts, weil du musst ja laufen. Das ist ja das Problem daran.
Du musst stehen bleiben. Ja, wieso? Du kannst doch immer, du suchst doch immer auf der Tastatur die Blindpunkte auf den Tasten.
Und also du musst das immer weg mit der Hand. Also tatsächlich wäre es geilste, die 6X-Steuerung von der PlayStation mit einer Tastatur verbunden. Das wäre eigentlich der perfekte Eingabecontroller, dass du quasi die Tastatur wippst, dabei tippst und dann mit der wippenden Tastatur,
kannst
du
dir wieder vorstellen? Ja, so kann, Trackball kann ich mir vorstellen, nicht. Aber dann finde ich es, glaube ich, wieder zu einfach.
Ja.
Also es tut mir leid, ich finde das Switchen mega geil. Ich finde diese Art heraus, es ist ja gerade das Absurde und dann wird's noch größer und noch wilder und dann kommt noch mehr Exorzistenkotze. Also es ist ja wirklich dieses
grüne. Also ich bin mal gespannt, wie sich das als ganzes Spiel trägt. Kann man sicherlich schon machen, aber ich bin noch ein bisschen kritisch. Direkt nebendran, aber auch bei Head Up war Dead End Job. Habe ich mich mal so spontan hingesetzt, weil Textos jetzt gerade besetzt war und das hat mich total geflasht.
Das hat mich
völlig geflasht. Das war ein Two-Stick, Twin-Stick, danke.
Ein Twin-Stick,
glaube ich. Ein Twin-Stick-Shooter, der aussah wie Ren and Stimpy meets Rayman meets Ghostbusters.
Stimmt.
Das war so geil. Also Dual Stick Ghostbusters, so ein bisschen wie bei Luigi Mansion. Du wirst immer so gerufen in so komische, dubiose Häuser. Du schaust davon so, also von Top Down oben drauf, so ja, leicht gekippt. So Comic gezeichnet, eben Ren and Stimpy, auch mit so ekligen Figuren, die dann wie so Schamhaare im Gesicht haben und so. Ja. War mega eklig gezeichnet. Und dann sind da so Geister und die ballerst du ab.
Ja,
und
ja.
wenn sie eben dann geschwächt sind, dann kannst du mit der anderen Schultertaste einsaugen. Und das ist eigentlich das ganze Spielprinzip, so random generated level. Du gehst durch diese Geisterhäuser und ballerst rum und es war so ein befriedigendes, sattes Laserballergeräusch und dann das Einsaugen und dann kannst du natürlich auch eben, haben sie auch gut damit gearbeitet, also wenn dann so dickere Gegner kommen, die dann so Bullets auf dich werfen, so über den ganzen Bildschirm, musst du halt schnell denken und die Bullets einsaugen, kannst du wieder zurück, dann kannst du irgendwie Upgrades während des Levels verdienen, so Upgrades, dann hast du halt bouncige Strahlen, so Ghostbuster-Strahlen, die auch um die Ecke schießen können. Hat mega Spaß gemacht.
Bouncige Strahlen gibt es die auch im
Fortnite? Die darf man aber auch nicht kreuzen.
Ja. Gibt es die auch im Fortnite?
Nee, haben
sie ja, jetzt nicht mehr. Nee, haben sie doch ausgeschaltet.
Ach so, ja. Bouncy, ja. Ja. Also Dead End Job von, ich weiß gar nicht mehr, wie das Studio
ist. Also ich fand es cool zwar, also ich würde es auch gerne spielen, aber da dreht sich das jetzt um.
Mhm.
Da bin ich nicht gehypt, ich finde es nur gut.
Mhm.
Also ich finde den Stil ganz witzig. Und Joystick geht ja eh immer. Aber ja. was mich total abturnt, ist Random Generated. Also ich finde...
ja, aber bei so Action-Arcade-Dingern geht es schon.
Ja, ja, also ich finde so bei manchen Spielen ist Random Generated ganz geil. Aber ich finde so zum Beispiel... ich bin zum Beispiel kein so großer Fan von Binding of Isaac zum Beispiel.
Ah, ja. Sehr viele ja, Leute eben, für die Leute ist es genau gemacht.
Ja, ja. für die ist es gemacht. Ich finde das einfach ein bisschen... Ja, lang, also ich spiele aber sowas wie Ex Machina oder wie heißt das Spiel? Dies, Ex Machina, ne? So, wo die Levels schon vorgegeben sind und man kann sich...
Also Dual-Stick-Shooter
meine ich. Dual-Stick-Shooter meine ich jetzt. Oder so etwas wie Geometry Wars 3, wo das ein Konzept hat irgendwie, wo jedes Level irgendwie eine Idee hat, da merkt man nämlich auch, also Random Generated ist für manche Genres super, aber für Dual-Stick, ich habe dann das Gefühl, ist zu beliebig und das mag ich nicht.
Hatte ich jetzt nicht, hier nicht so das Gefühl, weil du gehst ja von Raum zu Raum, die sind meistens nur so ein Bildschirm groß, aber es sah eben auch verschiedene Assets. Also der eine war dann so Raum, so kleines Labor. Und ob da jetzt der Schrank an der Ecke steht oder an der anderen.
Aber es ist halt spielerisch immer das Gleiche. Ne?
Ja, klar. Ja, ja. Ja. Aber du upgradest dich halt und ja, levelst nee, halt klar. und kriegst neue Waffen.
Das ist auf jeden Fall so eine sehr abgefuckte Version von Luigi's Mansion.
Ja, absolut.
Kann man das, so formulieren.
Das war dann, der Entwickler meinte, das ist ja irgendwie mit ganz vielen Reminiszenzen an die 90er.
Mhm.
Und dass man ja auch zum Beispiel Clippy als Geist besiegen muss oder sowas.
Die Clippy, die
Nadelkammer aus. Genau.
Ja, es hatte sehr viel Humor.
Das ja, Spiel genau. Und das ist halt einer der Geister, den du irgendwie da fangen musst.
Genau. Entwickler hast du gerade nochmal rausgesucht, heißt Arndt Workshop und es kommt im Frühjahr 2019 bei Hedda.
Erstes Quartal, genau.
Genau, und für die Switch. Also ich glaube, dafür ist es perfekt.
Ja,
PS4 und Xbox natürlich auch und PC. Genau. Also das war so ein kleiner Überraschungs-Hit, den ich heute gesehen hatte.
Ja.
Gut. Wir haben jetzt genau eine Stunde, der Alex muss jetzt eh gleich los. Es ist auch schon spät.
Ja, ich finde es ja absolut skandalös, dass Manu Texas das nicht gut findet. Deswegen mache ich jetzt einen Podcast mit Alex.
Ja. Das übrigens kommt nur für PC, aber es ist ja...
Nein, natürlich. Texas ist ja klar. Aber sie haben tatsächlich, sie haben über die Konsolenversion nachgedacht und sie haben auch einen Modus mal gemacht, wo du eben mit dem Stick läufst und dann halt quasi Tastenkommandos eingeben musst.
Ach so,
Aber das hat natürlich mit der Grundprämisse, mit der Idee, Wörter einzutippen, nicht mehr viel zu tun.
Nee.
Dann ist es ja wie so ein Quicktime-Event.
Wobei, wenn jetzt die Xbox One demnächst offiziell Tastaturunterstützung bekommt, würde es wieder
kann man es wieder machen.
Also, aber egal.
Ja.
Nee, ja, das ist ein PC-Spiel.
Ich finde das gut. Also, du willst jetzt mit mir im Podcast.
Wir machen das.
Also, lass es mich dann erstmal.
So, ihr hört Inside Moin, den Solo-Podcast von Manuel Fritsch.
Ja, so geht's auseinander. Wegen so einem fucking Game.
Der wahre Grund, warum Daniel nicht mehr dabei ist, er fand Texas, ist nicht gut.
Ja, so ist es. Ja, Spiele spalten, ne?
Spiele spalten. Wow.
Genau. Days Gone fällt auch, so heißt der Podcast. Damals, als Erinnerung an diese Zeit.
Gut.
Ja, schön.
Also ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Tag, EGX. Ich habe Bock, nochmal hinzugehen und
ein paar Sachen
anzugucken. Du auch, du bist ja heute jetzt schon weg.
Ja, ich freue mich auf nächstes Jahr.
Genau. Aber ist wir kommen wieder.
Gibt es die Termine denn schon?
Nee, werden die ja wahrscheinlich auch erstmal jetzt mit den Sponsoren, mit den Veranstaltern evaluieren. Genau.
Also. Ja.
Aber ich habe momentan den Eindruck, dass es gut angenommen ist. Auch die Leute, die ich so gefragt habe, die hier so rumrennen, die fanden es alle gemütlich und toll. Ich glaube, dass es auch vom Publikum angenommen wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie es nochmal machen nächstes Jahr, wenn es finanziell sich irgendwie...
Ich weiß nicht, ob es unbedingt den Freitag braucht oder ob die Samstag Sonntag reichen würde.
Ja.
Weil das ist ja alles Kosten, die dann irgendwie entstehen. Und wenn es dann einfach nicht so viel
angenommen wird.
Ich meine, die müssen eh einen Tag vorher aufbauen. Das heißt, der Freitag, wenn der für einen Aufbau da ist, Samstag, Sonntag würde mit der momentanen Größe völlig reichen. Ja.
Ich bin froh, dass ich nicht so viel Bargeld mitgenommen habe, aber dann kaufe ich keine von den Figuren. Da sind nämlich Figuja. Es gibt viel Merchandise, ja, Figuja ist da, ist einer der größten deutschen Händler für so Anime-Figuren, Nippes, die man sich ins Regal stellen kann.
Was bitte?
Für Nippes. 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 Ja, Nippes gibt es dann an einem Stand weiter Nippon hinten. Da gibt es dann halt auch irgendwie so Brettspiele. Also die einzelnen Brettspiele, die es wahrscheinlich überhaupt auf
der
Messe
gibt. Ja, das ist übrigens noch eine Kritik. Auf der Webseite stand, dass es hier Brettspiele gibt. Aussteller, Brettspiele. Ja. Es ist nur ein Stand da, der Ulysse-Stand, der Pen and Paper Rollenspieler. Da ist aber kein einziges Brettspiel da, außer bei dem einen Merch-Stand, der zufällig ein paar Brettspiele mitgebracht hat, nämlich ein Pete's Meat Monopoly.
Pete's Meat Monopoly?
Ja, und ein paar gute noch, so Fallout und Game of Thrones und da sind auch gute Brettspiele dabei, aber die haben original, ich wusste gar nicht, dass es gibt ein lizenziertes Monopoly von Pete's Meat.
Da gibt es doch jetzt ein anderes Spiel, mit wo man Scrabble auf Swag irgendwie macht.
Ja, Buchstaben-YOLO kann man leider nicht kaufen.
Buchstaben-YOLO, da habe ich den Trailer gesehen und mich weggeschmissen. Der ist wirklich witzig. Das also, ist, echt das cool, ist wirklich gut, ja.
Hat sie alle getrollt, mich auch.
Ja, richtig geil.
Sehr gut. Gut, das war's für heute mit Insert Moin und Tour auf der EGX. Wir berichten morgen nochmal von der EGX und vielen Dank, Alex.
Gerne.
Dir eine wunderschöne Heimfahrt.
Danke.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.